letzten Jahre schon so immer mal wieder hier bei uns mit dabei war, der hat vielleicht festgestellt, dass wir so einmal im Jahr, manchmal auch zweimal, aber so einmal im Jahr immer auch so einen Block haben an Predigten, die so sich vom Anfang des Alten Testamentes her durch das Alte Testament hindurchziehen. Als ich vor ein paar Jahren hierher gekommen bin in diese Gemeinde, habe ich bei 1. Mose 1 angefangen und habe dann so die Abrahamsgeschichten gepredigt und dann später auch Jakob, und so sind wir dann mit der Zeit auch zu Mose gekommen. Wir sehen sicherlich jetzt gleich auch das Bild hier vorne, und hatten letztes Jahr auch schon ein paar Predigten zum Thema Exodus, Auszug aus Ägypten, und sind jetzt sozusagen angelangt an dieser Stelle, wo jetzt dieser große Tross an Menschen, und man geht davon aus, dass es wahrscheinlich einige Millionen Menschen waren, die sich da von Ägypten aufgemacht haben, durch die Wüste gezogen sind und irgendwann in das Land gekommen sind, das Gott ihnen versprochen hat, nach Israel. Und wir befinden uns jetzt sozusagen genau in dieser Wüstenphase. Und vielleicht können wir das im Moment nicht so nachvollziehen durch die starken Regenfälle der letzten Tage. Es ist immer noch kalt. Im Moment sind die Eisheiligen. Wüste ist uns eher fremd. Letztes Jahr um diese Zeit saßen wir draußen bei 25, 30 Grad im Garten, ne? Der Grill hat jeden Tag, war auf Hochtouren angeschmissen, und jetzt warten wir endlich wieder auf das heiße Wetter, wobei ich sagen muss, gut, dass es jetzt auch mal regnet, ne? Jedenfalls, Wüste ist uns eher fremd. Und vielleicht war ja schon mal jemand von euch in Israel oder irgendwo anders, wo es so heiß war, dass man von einer Wüste spricht, eine lebensfeindliche Gegend und eine Umgebung, in der wir Menschen ja an vielen Stellen auf die eigentlichen Dinge des Lebens geworfen sind. Wir kennen vielleicht solche Wüstengegenden nicht aus eigener Erfahrung oder ein Wüstenleben. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt manche unter uns, die kennen trotzdem die Wüstenzeiten im Leben, wo man durchgeht, wo man auch vielleicht durch muss oder wo man vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr weiß, ob man am Ende hindurchkommt. In diesen vier Predigten vor Pfingsten geht es um ein paar Stationen im 4. Buch Mose durch die Wüste. Und ich mache jetzt mal ein Versprechen, ohne dass ich jetzt schon 100% weiß, wie wir das dann auch machen, aber es wird auch im nächsten Jahr wieder weitergehen. Das Alte Testament ist lang, ne? Josua, Richter, die Samuelbücher, da haben wir noch viel vor uns. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Mose, wenn ihr euch das jetzt mal so vorstellt, ein paar Millionen Menschen, Männer, Frauen, Familien, Kinder, alte Leute, sie alle sind da in der Wüste, in Zelten, dass sie da Stück für Stück weiter, wo sie Stück für Stück weitergehen. Vielleicht könnt ihr euch das in eurem inneren Auge, in eurer Fantasie jetzt auch mal vorstellen. Und da heißt es dann, Mose sah die Leute von Israel, wie sie da liegen, wie sie da sitzen, vor ihren Zelten, alle Sippen und Familien vor ihren Zelten stehen, und hörte sie klagen. Er hört sie klagen. Ein heftiger Zornausbruch des Herrn bahnte sich an. Es gibt eine Vorgeschichte, die habe ich jetzt nicht erzählt, die könnt ihr vielleicht selber lesen. Und Mose war die ganze Sache leid. Und er sagte zum Herrn, warum tust du mir, deinem Diener, das alles an? Womit habe ich das verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, also nicht die Mutter des Volkes, meint er, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme, wie die Amme den Säugling, und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie, sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch nehmen für ein so großes Volk? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir erleichtern willst, wenn du mir sie nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Der Herr antwortete: Versammle 70 angesehene Männer. Angesehene Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels, die sich als Aufseher bewährt haben, und hole sie zum heiligen Zelt. Dort sollen sie sich neben dir aufstellen. Ich werde herabkommen und mit dir sprechen. Und dann werde ich von dem Geist, den ich dir gegeben habe, einen Teil nehmen und ihnen geben. Dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen, und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Zum Volk aber sollst du sagen: Macht euch bereit für morgen und seht zu, dass ihr rein seid. Der Herr hat gehört, wie ihr vor ihm gejammert habt. Wer gibt uns Fleisch? In Ägypten hatten wir es so gut. Ihr sollt euer Fleisch bekommen. Der Herr wird es euch geben. Mose aber sagte zum Herrn: Das Volk, in dessen Mitte ich stehe, hat allein 600.000 wehrfähige Männer. Und da sagst du, du willst dem gesamten Volk einen Monat lang Fleisch zu essen geben? Wo lassen sich so viele Schafe, Ziegen und Rinder finden, um sie zu sättigen? Selbst wenn man alle Fische im Meer fangen würde, wäre es noch nicht genug. Der Herr antwortete: Meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Du wirst jetzt gleich sehen, ob meine Zusage eintrifft oder nicht. Es gibt Situationen im Leben, da kommt man an seine ganz persönlichen Grenzen. Und ich merke das immer dann, wenn ich gereizt reagiere. Meistens in der Familie, sonst habe ich mich einigermaßen im Griff, nicht immer. Aber die Familie merkt es als allererstes. Und wenn ich dann völlig überziehe in meinen Reaktionen und meine Frau mir dann das spiegelt, manchmal auch sehr deutlich, und ich dann merke, die Grenze ist überschritten, in dem, wie ich und was ich gesagt habe, auch aber in mir selber, an einem Punkt gekommen, wo ich merke, ich bin an der Grenze oder über die Grenze hinaus, der Belastung zum Beispiel. Dann, wenn meine Geduld am Ende ist, dann, wenn ich vielleicht an einem Punkt meine Hoffnungen begraben habe, dann, wenn ich einfach nicht mehr kann, wenn ich merke, du bist dauermüde. Und dafür gibt es ja vielleicht viele Gründe, auch bei euch. Vielleicht könnt ihr das ja auch nachvollziehen. Da gibt es so Gründe dafür. Ich sage mal ein paar so Gründe. Zum Beispiel die schlaflosen Nächte, weil die Kleinen einfach immer noch nicht durchschlafen. Oder vielleicht sind es auch die schlaflosen Nächte, weil die Großen nicht mehr durchschlafen. Der Stressfaktor auf der Arbeit möglicherweise, die Hormonumstellungen in den Wechseljahren, das ständig steigende Lebenstempo, und ich finde einfach die Bremse nicht mehr. Es könnten so Gründe sein, es gibt vielleicht auch noch viele andere. Aber Menschen kommen an ihre Grenzen, wir kommen an unsere Grenzen, auch wir als Christen. Warum sollte es eigentlich bei uns anders sein als bei allen anderen? Menschen haben Grenzen, und wer das nicht wahrhaben will, Der muss vielleicht aufpassen, dass er nicht schon bald seine eigenen Grenzen zu spüren bekommt. Mose ist auch an diesem Punkt angelangt, an seine Grenze. Und er hat die Nase voll. Das Volk ist nur noch am Jammern, am Rumnörgeln und er hat keine Kraft mehr. Wahrscheinlich hat er auch keine Lust mehr. Am liebsten würde er alles hinschmeißen und darum haut er es einfach Gott so um die Ohren. Vielleicht habt ihr die Schlagworte noch im Kopf. Womit habe ich das verdient, sagt er ihm. Wie kannst du das von mir verlangen, hält er ihm vor. Ich kann nicht mehr. Es gibt Grenzen. Man kann nicht einfach im Leben immer noch mehr draufpacken. Das geht nicht. Das geht schon rein zeitlich nicht. Das geht auch kräftemäßig nicht. Das ist unverantwortlich uns selbst gegenüber oder anderen gegenüber und am Ende hilft es niemandem. Manchmal denken wir ja, und da schließe ich mich jetzt auch wieder ganz ehrlich und offen mit ein. Manchmal denke ich ja, ohne mich geht's nicht. Oder ich schaffe das schon. Wenn nicht ich, ne? Wer dann? Ja. Dieser alte Spruch von Terence Hill. Weiß nicht, ob er den kennt, ne? Den will man jetzt auch ein Museum machen in Schleswig-Holstein. Aber dieser Spruch von Terence Hill, der heißt ja, nobody's perfect. My name is nobody. Nobody's perfect. Ah, okay, ihr habt es ja verstanden. Gut. So denken wir ja manchmal. Ne? Fühlen uns für alles und für jeden verantwortlich. Meinen, die ganze Welt retten zu müssen. Und dann überkommen einem Allmachtsfantasien und wir merken gar nicht, wie wir ungebremst an die Wand fahren und ohne Airbag. Wir sind Menschen. Und nicht Gott. Und wir kommen an unsere Grenzen. Und wir werden auch aneinander schuldig. Und wir versündigen uns auch gegen Gott. Ich war vor einiger Zeit auf einem Gemeindekongress in Willingen. Manche haben das mitbekommen. Großer Gnadauer Gemeindekongress in Mittelhessen. Wetter noch viel schlechter als hier. In Hessen im Normalfall. Ne? Und da gab es verschiedene Bibelarbeiten und Workshops und Seminare. Und in einer dieser Einheiten hat Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den, er hat auch im Internet so einen Blog, macht auch Musik und unterlegt es auch mit geistlichen und theologischen Texten. Sehr ermutigend und was mich vor allem umgehauen hat, dieser Mann in seinem Alter, ja, muss man sich mal vorstellen, der hat, er hat alles frei gesprochen. Wow. Ich habe gedacht, Mensch Tom. Pff. Also da kann ich noch üben. Ne? Jedenfalls dieser Mann, Professor Eckstein, hat einen Satz gesagt, einen Satz aus der Bibel zitiert. Und vielleicht kennt ihr das, mir geht es manchmal so, nicht immer, auch nicht jeden Sonntag, auch nicht jeden Sonntag in meiner eigenen Predigt. Aber manchmal geht mir das so, dass ein Satz dann plötzlich, den du schon so oft gehört hast, dass der so dich trifft in deiner Situation und wo du denkst, ja genau, das ist es. Das ist ein Satz von Johannes dem Täufer. Wenn ihr die Geschichte kennt, Jesus und sein Vorläufer Johannes der Täufer, der ihn ankündigt. Und da geschehen viele wunderbare Dinge. Die Leute strömen zu Hunderten, zu Tausenden zu diesem Johannes, den Täufer, an den Jordan. Sie gehen nicht mehr in den Gottesdienst, in den Tempel, sondern sie gehen zu diesem Johannes. Und der ist vom Outfit her alles andere als attraktiv, mit Fellumhang und isst Heuschrecken und Honig. Ja? Aber zu dem gehen sie, er ruft sie zur Umkehr. Und da passieren viele großartige Dinge. Und irgendwann kommen dann auch die obersten Volksführer, die geistlichen Führer auf den Trichter und gehen hin zu ihnen und fragen ihn, wer bist du? Wer bist du? Und sie wollen hören, bist du der Versprochene, der Retter, der Messias, der unser Volk befreit, der uns Heil und Heilung schenkt und der so viele gute Dinge in unserem Leben tut, Gott selber, der kommt und einfach unser Leben wieder und unser Volk nach vorne bringt. Bist du der? Wer bist du? Und seine Antwort ist genau das, was mich getroffen hat. Und er hat gesagt, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Erlöser. Ihr erwartet dies oder jenes oder anderes von mir, aber ich bin es nicht. Ich werde eure Erwartungen enttäuschen. Ich kann eure Erwartungen unmöglich erfüllen. Ich kann unmöglich gleichzeitig hier, da und dort sein. Ich kann unmöglich all eure Bedürfnisse stillen, eure Ängste nehmen, eure Sorgen tragen. Ich kann nicht für eure Schuld sterben. Ich bin nicht der Christus. Und dieser Satz geht mir nicht mehr aus dem Sinn, weil ich bin nicht der Christus. Niemand von uns ist Christus. Niemand von uns ist der Erlöser. Niemand von uns kann es jedem und allen recht machen. Niemand kann alle Wünsche und Bedürfnisse von uns erfüllen. Wir werden Menschen enttäuschen, wir werden schuldig werden. Ich bin nicht der Christus. Ihr seid es nicht. Und ich kann euch sagen, es war für mich eine große Erleichterung, dann am Sonntagabend von diesem Gemeindekongress nach Hause zu kommen. Und stellt euch vor, es war nicht der ganze E-Mail-Papierkorb voll. Es waren nicht 25 Mitteilungen auf meinem Anrufbeantworter. Tom, die Gemeinde geht unter, weil du 4 Tage nicht da warst. Sondern ich glaube, es hat nicht mal jemand gemerkt. Ich bin nicht der Christus. Wir sind es nicht. Und deswegen, liebe Leute, meint es auch nicht, dass es ohne euch nicht geht. Meint nicht, dass es immer in allen eurer Verantwortung alles liegt. Es gibt einen, der ist der Christus. Und er ist gegenwärtig und er ist auferstanden und er lebt und er hält uns an sich und er hält uns untereinander zusammen. Er trägt mit. Und es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man an seine Grenzen kommt. Und vielleicht bringt uns das auch zur Vernunft und zur Einsicht. Mancher musste diese bittere Lektion im Leben schon lernen, aber wenn es nicht so werde, würde sich vielleicht nie etwas ändern. Und so treibt letztlich die Verzweiflung Mose in die Arme Gottes. Und vielleicht müssen wir manchmal im Leben an diesen Punkt kommen, der Punkt, an dem Gott auf uns wartet. Wo wir ehrlich werden vor ihm, kein Blatt vor den Mund nehmen, ihm einfach unser Innerstes vorhalten und aufhören, ihm und uns etwas vorzuspielen. Denn das ist der Punkt, der Zeitpunkt Gottes, an dem er uns endlich dort hat, wo wir aufhören zu meinen, alles selbst und alles aus eigener Kraft machen zu müssen. Und diese Erkenntnis, kann ich euch sagen, die ist bitter, aber sie ist heilsam. Und sie gibt endlich Gott eine Chance, uns neue Perspektiven aufzuzeigen, neue Hoffnung, Auswege zu zeigen aus den Sackgassen unseres Lebens. Jesus sagt es mal so, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mittragen. Jesus trägt mit und er will es uns leichter machen und will uns dabei helfen, dass es leichter wird, dass es einfacher wird, dass es vielleicht auch an der ein oder anderen Stelle auch besser wird. Und Gott zeigt dem Mose Er macht ihm ein Fenster auf, eine Tür, zeigt ihm neue Perspektiven und er hilft ihm ganz konkret in seiner Situation. Und es muss nicht immer das spektakuläre Wunder sein, das kommt nachher auch noch. Es muss nicht immer die Extraportion übernatürliche Kraft sein, wie bei Popeye. Kennt ihr den noch, den Popeye mit seinen dünnen Armen? Noch dünner als ich. Aber wenn er dann seine Dose Spinat einflößt, ja, dann wachsen ihm plötzlich die Muskeln und er bekommt übernatürliche Kräfte, die Extraportion Kraft. Das Handeln Gottes ist nicht immer so, dass er uns diese Extraportion immer wieder einflößt und einflößt, damit bei uns immer noch mehr und immer noch mehr geht. Nein, die Lösung liegt zu nahe. Sie ist so einfach. Mose, hol dir Hilfe. So einfach. Hol dir Hilfe. Such dir jemanden. Nicht nur einen, nicht nur zwei, nicht nur 12. Such dir 70. So wie Jesus später auch 70 übrigens aussendet. Ne? Hol dir 70 Männer. Such sie dir aus, die dir helfen. Klar, die Aufgabe war natürlich auch riesig. Er hat auch mehr Unterstützung gebraucht. Aber eigentlich so simpel. Aber gerade für uns Männer oft so schwer. Vor allem wir Leitertypen und Alphatiere sich Hilfe holen. Unser Eins kann ja schon nicht mal nach dem Weg fragen, wenn wir uns verfahren haben. Ne? Müssen wir zugeben, wir haben uns verfahren. Geschweige denn, dass man andere um Hilfe bittet. Nur keine Schwäche zeigen. Aber es liegt so nah. Es liegt so nah. Mose, die Sache ist doch ganz einfach. Lasten teilen, Verantwortung gemeinsam tragen und geistlich handeln. Probiert es doch mal. Probier es doch mal, die Lasten zu teilen, Verantwortung gemeinsam zu tragen und geistlich zu handeln im Sinne Gottes. Wir sind eine Gemeinde hier. Eine schöne Gemeinde, wie ich finde. Ein Ort, an dem das geschehen soll. Genau das, Lasten tragen oder teilen, gemeinsam tragen und geistlich handeln. Hier kann das passieren. Wisst ihr, jeder von uns trägt so sein Paket. Niemand lebt unbesorgt, so wie eine leichte Feder dahin. Klar, mancher hat es leichter, keine Frage, familiär vielleicht, läuft es ein bisschen mehr glatt, finanziell, wie auch immer. Jeder hat aber auch zu tragen. Ich war am Freitag, Samstag waren wir in Franken auf einer Geburtstagfeier und als wir abends heimgekommen sind, hat zweimal das Telefon geläutet und es waren zwei Anrufe von Menschen, die direkt oder indirekt in einer Situation waren, von einem Angehörigen oder einem Bekannten, der in großer Not steckt. Krankheitsnot zum Beispiel. Da ruft man an. Das behält man nicht für sich, sondern da gibt es Leute, die tragen mit und die beten mit. Es ist einfach keine Lösung, immer nur alles wie eine heile Welt vorzuspielen. Nur nicht das Gesicht verlieren. Und dann legen wir uns unseren inneren Schutzpanzer um, damit niemand an unser Innerstes herankommt. Ein Schutzpanzer, unsichtbar. Und wir verpacken diesen Schutzpanzer dann am Ende in diesen Satz, alles gut. Thema erledigt, brauchst nicht mehr fragen, ist alles gut. Das ist ein Schutzpanzer. Das glaube ich nicht, ich glaube diesen Satz nicht. Noch nicht. Vielleicht belehrt mich irgendwann einer eines Besseren. Ich glaube ihn nicht. Denn Gemeinde Jesu Christi ist doch deshalb Gemeinde Jesu, weil wir einander aufhelfen. Weil eben nicht alles gut ist. Lasten zu teilen. Wenn ich trauere, dann trauern andere mit. Wenn ich falle, helfen andere auf. Wenn ich müde bin, dann werde ich auf Händen getragen. Auf Gebetshänden. Und wenn wir nachher miteinander das Abendmahl feiern und es die Möglichkeit gibt, da hinten in der Ecke ist ein Platz und da stehen Leute, zu denen kannst du kommen und da kannst du für dich beten lassen, kannst dir die Hände auflegen lassen und dich segnen lassen, dann ist es genau das, dann ist es ein Getragenwerden von Gebetshänden in dieser Gemeinde. Lasten teilen und Verantwortung tragen. Gott sagt zu Mose, du brauchst doch die Last nicht allein tragen. Warum tust du dir das an? Warum denkst du, nur du allein könntest das und müsstest das tun? Und wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht allein tragen. Gejammer wird es immer geben. Unzufriedenheit wird es immer geben. Der eine will das, der andere will dies. Und wir merken, ich kann beides gleichzeitig nicht erfüllen. Es widerspricht sich. Ich kann es einfach nicht jedem recht machen. Das wäre schön. Aber das kann nur Gott. Wenn überhaupt. Wir tragen gemeinsam Verantwortung. In dieser Gemeinde. Und für unsere Gemeinde. Und Jesus ist der Herr der Gemeinde. Und er ist der Christus, nicht ich. Nicht du, nicht der Leitungskreis oder sonst wer. Interessant ist in dieser Geschichte die Sache mit dem Geist. Ist es euch aufgefallen beim Hören? Gott nimmt von seinem Geist, der auf Mose ruht, etwas weg und legt ihn auf die 70 Männer, die Mose helfen sollen. Der Geist Gottes ruht nun nicht mehr nur auf Mose allein, sondern er nimmt davon etwas und verteilt ihn auf die anderen. Es hört sich fast an wie ein alttestamentliches Pfingstwunder. Kein Wunder, dass dieser Text oft an Pfingsten gepredigt wird. Und als Zeichen dafür, dass der Geist Gottes tatsächlich auch auf diesen 70 Männern ruht und in ihnen wirkt, geschehen auf einmal seltsame, fast charismatische Dinge. Aber nur dieses eine Mal steht extra dabei, ne? Gut hinschauen. Keine Sorge. Aus dem alttestamentlichen Pfingstwunder wird nicht gleich eine alttestamentliche Pfingstbewegung. Aber es wird doch eines deutlich daran. Der Geist Gottes ruht nicht nur auf Mose, er ruht auch auf den anderen. Deswegen bleibt Mose immer noch der Anführer und Aaron sein Stellvertreter. Und Josua und Kaleb bleiben die potenziellen Nachfolger, aber Gottes Geist wirkt auch in den anderen. Und das hat doch auch uns etwas zu sagen, oder nicht? Wir sind doch auch hier als Brüder und Schwestern zusammengestellt, als eine große Familie, als eine Gemeinde. Und wir glauben an Jesus und wir nehmen doch alle die Bibel ernst. Der Heilige Geist wirkt doch in, an und unter uns. Und so wollen wir doch auch in dieser Gemeinde miteinander leben. Jesus ist der Mittelpunkt und er lebt durch seinen Geist in einem jedem von uns. Gott wirkt nicht nur durch irgendeinen Einzelnen. Er lebt auch in dir und er wirkt und er handelt auch durch dich. Und so wirkt und handelt Gott durch seinen Geist unter uns. Und das ist das große Fenster, das Gott aufmacht. Mittragen. Ich komme zum letzten Gedanken. Mit der Macht Gottes rechnen. Mose hat so seine Zweifel. Und das ist nicht ganz unberechtigt. Und er sagt Gott, wie willst du 600.000 Mann satt kriegen? Fleisch für einen ganzen Monat, wie soll das gehen? Sollen wir alle unsere Viecher schlachten, die wir aus Ägypten mitgebracht haben? Willst du die Weltmeere leerfischen? Und man hört schier den spöttischen, den ungläubigen Unterton in den Worten von Mose. Der große Mose. Wie tief müssen seine Zweifel sitzen. So sehr sitzt er im Loch. Und er kann schon nicht mehr glauben, dass Gottes Macht viel größer ist als seine Vorstellungskraft. Und es ist wie immer. Es ist wie immer, wie bei uns auch. Wir sehen nur das, was wir in Händen haben. Es sind unsere Möglichkeiten, die wir ausschöpfen. Aber so ist es bei Gott nicht. Wir glauben es zwar theoretisch, dass Gott alle Macht hat, aber in Wirklichkeit leben wir einen praktischen Atheismus, weil wir es nicht glauben können, dass Gott etwas tut. Uns sind Grenzen gesetzt, aber Gottes Möglichkeiten sind weit drüber hinaus. Er kann. Und sollten in unseren Lebenslagen die Dinge noch so kompliziert und aussichtslos sein, rechne mit der Macht Gottes. Meinst du, sagt Gott zu Mose, es gibt eine Grenze für meine Macht? Wirst du jetzt gleich sehen, ob meine Zusage eintrifft oder nicht? So heißt es hier im Vers 23. In anderen Übersetzungen heißt es an der Stelle, traust du mir das etwa nicht zu? Fragt Gott den Mose. Traust du mir das etwa nicht zu? Oder in der Luther-Übersetzung steht hier, sollte denn des Herrn Arm zu kurz sein? Egal. Egal, wie man es übersetzt, es läuft immer auf dasselbe hinaus. Es sind unsere Zweifel. Aber Gott kann. Gott ist größer. Bei Gott sind alle Dinge möglich und sein Arm greift nicht ins Leere. Und wo auch immer du dich gerade befindest, an welcher Stelle deines Lebens du gerade stehst, bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch wenn wir vielleicht nicht immer gleich so wie Mose sehen, dass Gott eingreift oder wie er eingreift. Aber Gott kann trotz all unserer Zweifel, unseres Kleinglaubens. Sag also nicht, dass es Gott unmöglich werde. Sag es nicht, denke es nicht. Sondern bei Gott sind alle Dinge möglich. Vertraue drauf. Und vielleicht hast du schon viele Wunder in deinem Leben erlebt, vielleicht auch noch nicht. Aber auch da, wo du überhaupt nicht mit Gott gerechnet hast, wo deine Möglichkeiten am Ende waren, deine Vorstellungskraft eben nicht ausreicht, da kann Gott immer noch ein Register mehr ziehen. Und die Orgelpfeifen tönen es hinaus. Sollte des Herrn Arm zu kurz sein? Glaubst du das? Selbst wenn nicht. Selbst wenn du es nicht glaubst. Gott kann trotzdem viel mehr tun. Mehr als du glaubst. Und Mose wird es mit seinen eigenen Augen sehen. Und manchmal sehen wir es auch mit unseren eigenen Augen. Und ich wünsche dir diese Augen, die das sehen können, was Gott tut. Und wenn es nicht die Augen sind in deinem Kopf, dann wenigstens die Augen in deinem Herzen. Wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann ist es genau das. Wir schmecken und wir sehen etwas von der Freundlichkeit und der Größe Gottes. Wir sehen es in den alltäglichen Dingen, die jeder von uns so oder so ähnlich zu Hause hat, in Brot und in Traubensaft. Ganz alltägliche Dinge. Daran sehen wir, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. An den alltäglichen Dingen sehen wir es. Denn dort, wo sich Jesus Christus in unseren Alltag hineinmischt, da, wo er sich mit unserem Leben verbindet, da erkennen wir erst, was er wirklich unter uns tut und tun kann und tun will. So wie er in Brot und Saft selbst gegenwärtig ist, so ist er auch in dir und erlebt. Und so sind wir getragen. Getragen im Gebet, in der Gemeinschaft mit Christus. Er trägt dich und er führt dich auch an deinen ganz persönlichen Grenzen wieder weiter. Schenkt deinem Leben neue Hoffnung, eine Perspektive. Und manchmal ist seine Hilfe näher, als du glaubst. Und er stärkt dich, auch im Abendmahl, jetzt und in Ewigkeit. Denn er ist der Christus. Amen.